Orthodoxes Christentum, Katholizismus und Protestantismus ist ein Thema, das von höchster Bedeutung ist, besonders in unserer Zeit, wenn sich beobachten lässt, wie im großen Maße nicht nur eine ganze Reihe von Formen diverser Glaubenswahrheiten miteinander vermischt werden, sondern leider auch eine ganze Reihe von Prinzipien des christlichen Verständnisses einiger der Grundwahrheiten des Christentums. Ja, in so einer Zeit leben wir heute. Es ist deshalb angebracht, immer wieder ein und dasselbe zu wiederholen, weil Russland seit der Zeit der Perestroika aufgehört hat, ein Staat zu sein, der gut abgeschirmt war. Und der es nicht jedem beliebigen Menschen erlaubt hat, hierher zu gelangen, wie auch ebenso nicht von hier rauszukommen. Einerseits haben viele darüber geklagt, dass der eiserne Vorhang existierte. Ich dagegen zitiere Ihnen jetzt die Meinung eines Menschen, von dem Sie alles schon gehört haben, den Sie kennen und deren Bücher Sie zu Hause haben. Ich spreche von Igumen Nikon Worobjow. Er hat mir nicht nur einmal gesagt, dass es wirklich ein Segen ist, dass wir mit dem Westen nicht in Berührung kommen. Es ist in der Tat ein großes Geschenk. Wenn die Grenzen einmal geöffnet werden, dann wird sich unser Volk, das einerseits sehr leichtgläubig und sehr neugierig ist, sehr schnell für das und jenes sich begeistern, nur aus diesem Grund, weil es etwas Neues ist. Und es wird eine solche Unmenge an Unflat zu uns gelangen, dass ich nicht weiß, was aus unserem armen Russland werden wird. Es geht hier nicht nur um Katholizismus und Protestantismus, da sind noch all diese Sekten. Ich meine auch nicht nur die Sekten, dies alles betrifft nur die religiöse Seite. Wie viel jedoch liegt außerhalb jeglicher Religion? Wie viele Dinge sind zu nennen, die ich zur moralischen Seite zählen könnte, die aber in der Tat, und darum geht es ja, in keiner Weise moralisch zu nennen sind? Ich wiederhole es noch einmal, was Igumen Nikon mir persönlich viele Male gesagt hat. Möge Gott uns davor bewahren, dass dieser eiserne Vorhang eines Tages fallen wird. Und er ist gefallen. Warum und wie? Darüber werden wir jetzt nicht diskutieren. Wir sind sowieso keine Politiker. Alle Gründe dafür werden wir wohl nie nennen und nicht einmal erfahren können. Gründe dafür gibt es scheinbar sehr viele. Bedeutung hat jetzt nur, dass es ihnen passiert ist, dass sich jetzt die Grenzen völlig geöffnet haben. Es gibt keine Grenzen mehr, nicht einmal eine Türschwelle für alle Winde, die vom Westen her wehen und Russland mit Ideen und Gedanken beeinflussen. Darüber müssen wir heute sprechen und dieses Thema ist deshalb für heute gewählt worden. Denn in der Tat sind sowohl der Katholizismus als auch der Protestantismus heute in all ihren Formen und Ideen auch innerhalb der Grenzen unseres Landes präsent. Ich habe Land gesagt. Geografisch ist es richtig. Aber Geografie ist nichts im Vergleich mit jener geistlichen Sphäre, in der das eine oder andere Volk lebt. Denn hier sehen wir Dinge von einer ganz anderen Art. Wir sprechen von Dingen und Ideen. Ideen sind bereits Kristalle in einer flüssigen Lösung. Die Lösung selber aber, sprich die Atmosphäre, in der unser Volk lebt, wird gerade auf tiefe Weise von jenem Geist infiziert, den wir als westlichen Geist bezeichnen. Einige sind nicht zufrieden. Ich habe sogar einen Brief bekommen, einen eher aggressiv formulierten Brief, in dem ich für meine Haltung für den Westen kritisiert werde und in dem ich gefragt werde, warum ich mit dem Wort Westen sofort die verschiedensten negative Dinge assoziiere. Doch ich sage es Ihnen, dass dies nicht nur allein meine persönliche Meinung ist. Diese Meinung teile ich mit einer ganzen Reihe von sehr angesehenen Persönlichkeiten. Wenn wir allein auf unsere nicht sehr große Geschichte blicken, dann schauen Sie nur, was mit Peter dem Ersten angefangen hat und wie sich darüber zum Beispiel Iwan Asakov geäußert hat. Die ganze Rus, ihr ganzes Leben bis dahin hast du verachtet und über all deiner großen Sache lag ein großer Fluch. Schauen Sie nur, wie die Menschen gelitten haben. Das gesamte 18. Jahrhundert hindurch befanden wir uns unter seiner Fuchtel. Er hat unsere Kultur zerstört, die Kultur unseres Volkes. Die ganze Orientierung an den Ausländern, an den sogenannten Sprachlosen, wie sie damals genannt wurden, hat unsere gesamte Kultur von innen her begonnen aufzufressen. Die Revolutionen von zunächst 1905 und 1917 sind deshalb ganz gesetzmäßige Folgen jener Prozesse, deren Ursprung wo zu finden sind, ja, im Westen. Seht nur, wie Puschkin sich darüber geäußert hat, Alexander Sergejewitsch, wie er über diesen sogenannten Komfort geschrieben hat, für den man alles verkauft, sogar das Gewissen. Was hat Bartschininow geschrieben? Der Westen hasst Russland. Er ist voller Neid ihm gegenüber und versucht ihm etwas anzutun, immer wieder, wenn sich dazu eine Möglichkeit bietet. Was hat darüber Dostojewski geschrieben? Fjodor Michailowitsch, der klar und deutlich gesagt hat, dort im Westen gibt es schon gar keinen Glauben mehr. Nur eingestehen wollen sie es sich nicht. Es ist nicht mehr als ein Friedhof. Er hat dies nicht geschrieben, hier in einem Sessel sitzen in Moskau oder St. Petersburg. Er hat sich dort im Westen sehr lange Zeit aufgehalten. Seht, wie Ivan Vassilievich Gilevski geschrieben hat, was Romerkov gesagt hat. Ich nenne solche Autoritäten. Was hat Konstantin Leontjev geschrieben, der in voller Leidenschaft dazu aufgerufen hat, Russland einzufrieren, damit es der Westen nicht vermöge, in es einzudringen? Ich rede schon gar nicht davon, was Johannes von Kronstadt geschrieben hat und was die Starzen von Optina gesagt haben. Sind diese Personen für uns nun Autoritäten oder eher nicht? Oder haben sie nur alle ihre eigenen subjektiven Sichtweisen? Ich nenne hier nicht irgendwen, sondern Menschen, die wir Heilige verehren und die wirklich wahrhaft großartige Menschen waren, wenn man sie allein von ihrer menschlichen Seite her betrachtet. Ja, so traurig es auch klingen mag, die Berührung mit dem Westen ist für Russland wie eine Berührung mit einem glühenden Eisen. Genau das geht jetzt auch vor sich. Aus welchem Grund nun? Was ist mit dem Westen passiert? Warum? War er etwa immer so? Das ist nicht wichtig. Wir werden jetzt nicht in die Geschichte schauen und uns fragen, ob es immer so war oder nicht. Wenn wir uns aber trotzdem den analytischen Untersuchungen jener Spezialisten, die die westliche Kultur und die westliche Religion kannten und sie verstanden haben, zuwenden, dann sehen wir, wie sie alle gemeinsam zu einem und derselben Schluss gekommen sind. Wenn sich jemand dafür genau interessiert, insbesondere in Verbindung mit unserem Thema heute, würde ich ihn besonders auf den zweiten Band der Werke von Alexei Stepanowitsch Romerkov verweisen. Der zweite Band beinhaltet in erster Linie seine theologischen Arbeiten. Es sind aber nicht nur einfach theologische Schriften, wie alle unsere langweiligen Lehrbücher, die man in die Hand nimmt, eine halbe Stunde liest und dann wieder weglegt, weil man keine Lust hat auf so eine langweilig formulierte Texte. Dort findet sich ganz im Gegenteil sehr viel lebendiges Material. Dort finden sich sein Briefwechsel mit Theologen aus dem Westen. Ein Briefwechsel eines äußerst klugen Menschen. Wie deutlich er dort doch auf jene Mängel und Verzerrungen des Christentums verweist, ja auf all die Abweichungen vom Christentum, die sie im Westen oft an der Tagesordnung sind. Seine Briefe über die westlichen Konfessionen sind für alle, die sich dafür interessieren, von äußerst aktueller Bedeutung. Sie passen einfach genau auf unsere Zeit. Natürlich würde ich jetzt noch einiges ergänzen, denn es gibt eine riesige Anzahl an Fakten, die die Richtigkeit seiner Gedanken nur noch beweisen. Heute gibt es in der Tat eine Unmenge an Fakten. Er hat eine hervorragende Weise aufgezeigt, was dort seinem Wesen nach dort vor sich gegangen ist. Warum hat die westliche Kultur eine solche Richtung eingeschlagen? Was ist mit dem Christentum passiert? Die Kirche Roms war doch die erste untergleichen. Sie war allerdings eine solche erste, dass es nicht zu ertragen war. Die gesamte Geschichte ihrer Existenz, die gesamte Geschichte hat sie was getan. Sie hat versucht, mit Mitteln der Wahrheit und der Lüge zu beweisen, dass sie nicht nur die Erstuntergleichen, sondern das Haupt aller ist. dass sie die Führende ist, der sich alle anderen christlichen Kirchen unterzuordnen haben. In diesem Sinne ist das Studium der Geschichte des Katholizismus sehr interessant. Sie ist angefüllt von pausenlosen Versuchen und unentwegten Verweisen, dass sie die Kirche des Apostel Petrus ist. Und Petrus war der Erste. Ich weiß gar nicht, woher sie es nimmt, dass alle Apostel Petrus als ihren Anführer angesehen haben. Woher hat sie das? Ja, sie haben ihn geachtet, er war der Älteste, das ist richtig. Doch sogar in den Aufzählungen der Apostel wird zuerst Jakobus genannt und dann erst Petrus. Außerdem, wie ist zu verstehen, als wie der Apostel Paulus schreibt, zu jedem Vorfall in Antiochien kam, dass Petrus geheuchelt hat. So schreibt es Apostel Paulus. Er hat geheuchelt, und zwar in dem Sinne, dass er mit den Heiden zunächst gemeinsam gegessen hat, nun aber die Brüder des Apostel Jakobus gekommen sind und Petrus plötzlich so getan hat, als ob er die Heiden meidet. Wird daraus nicht ersichtlich, wer Jakobus war? Apostel Paulus war so jemand, der Petrus öffentlich angeklagt und ihn der Heuchelei bezichtigt hat. Rom also behauptet in einem Wort, dass es die Kirche Petri ist. Bitte schön, wenn es Ihnen ebenso gefällt, aber dort hat doch ebenso auch Paulus gelitten, wie auch Petrus. Woher also nur die Idee, Führer der gesamten Kirche sein zu wollen? Hierfür erfordert es keinerlei Beweise. Das ist einfach eine Festlegung und eine, an der es nicht zu rütteln gibt. Die gesamte Geschichte hindurch verliefen diese Kämpfe. Und deshalb haben die Kirchen des Ostens auch immer geantwortet. Es ist ja nichts einzuwenden, dass du die Erste bist. Aber warum beginnst du zu befehligen? Es endete mit einer Spaltung der Kirchen. Mit einer Spaltung ohne Kompromisse, denn dort im Westen hat man schon ganz kategorisch gefordert, entweder oder. Wenn du uns so kommst, dann bleib, wo du bist. Es kam zu einer völligen Spaltung. Ich sage Ihnen, dass dies eine dieser Grundideen ist. Der Gedanke des sich arroganten Überhebens und des Strebens nach Macht. Wenn man beginnt, über Rom zu reden, dann kommen einem ganz von selbst die Worte des heiligen Sergius von Radonjesch in den Sinn. Sie wissen ja, dass er ein Kloster gegründet hat. Es gab dort schon etwa ein Dutzend Mönche, aber sie hatten keinen Priester. Und so hat er einige Mönche zusammengerufen, die er für würdig hielt, ein Priesteramt zu bekleiden, und ist zum Bischof gefahren, um diesen zu bitten, dass er einen der Mönche zum Priester weiht. Denn sie brauchten ja einen Priester im Kloster, um die Liturgie zu zelebrieren und auch andere Formen des Gottesdienstes. Der Bischof hat geantwortet, du selbst wirst der Priester sein. Er hat sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Dann hat man ihn allerdings zum Priester geweiht. Doch was hat der heilige Sergius gesagt? Warum er es abgelehnt hat, Priester zu werden? Warum hat er sich davor gefürchtet? Nachdem man ihn geweiht hatte, war es dann schon geschehen und er hat sich nicht weiter gewehrt. Doch dann hat er es ausgesprochen. Der Wunsch, Priester zu werden, ist der Beginn und die Wurzel der Gier nach Macht, des Wunsches zu kommandieren. In der Tat ist es so, dass wenn man von Rom spricht, einem das zuallererst in den Sinn kommt. Es ist diese Forderung nach absoluter Unterordnung. Es zieht sich durch die gesamte Geschichte. Wie das umgesetzt wurde, kann ich Ihnen sagen, zum Teil mit grausamen Methoden. Vor nicht langer Zeit kamen in Minsk Vertreter der katholischen und der orthodoxen Kirche zu einem Forum zusammen. Dort war auch unser Metropolit Eleon. Und er hat offen und direkt zum Ausdruck gebracht, was vor sich gegangen ist, nachdem 1596 in Brest die Kirchenunion geschlossen worden war, mit welch grausamen Mitteln den Menschen in Weißrussland der Katholizismus aufgedrängt wurde, wie auch in den westlichen Gebieten der Ukraine. Was hat das dann nicht alles gegeben? Ebenso in Tschechien, in der Slowakei. Als ich dort war, hat man mir jetzt erzählt, was war in Polen, als man dort eine Kathedrale hat sprengen lassen. Mir haben orthodoxe Christen dort erzählt, wir sind daraufhin nicht direkt über jeden Platz gegangen, bevor die Kirche gestanden hat. Wir sind quasi an der Seite vorbeigegangen, da der Geist dieser Kathedrale dort immer noch zu spüren war. In den ersten Jahren der Sowjetmacht sind sie dann hierher gekommen, um ein Konkordat mit der Sowjetmacht zu schließen. Sie haben es offen ausgesprochen, das russische Volk ist gut vorbereitet, es ist leichtgläubig und aufrichtig. Und jetzt ist die beste Zeit, um es unserem Glauben zuzuführen. In diesem Sinne ist das Studium der Geschichte des Katholizismus sehr interessant. Ich rede schon gar nicht von den Kreuzzügen. Alle haben davon gehört, was sich dort für furchtbare Dinge ereignet haben. Und dann ebenso die Tatsache, dass diese Truppen, die völlig wild waren, plötzlich von aller Verantwortung freigesprochen wurden. Für all das, was sie dort während der Kreuzzüge tun und treiben werden. Alles wurde verziehen und vergeben. Es wurde völlige Indulgenz ausgerufen. Indulgenz bedeutet aber eigentlich nur die Befreiung von der Strafe für die Sünde. Sünde ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass man für die Sünde nicht bestraft wird. Das ist die eigentliche Idee. So ein trauriges Bild lässt sich hier zeichnen. Ich stelle es Ihnen hier so dar, um zu zeigen, was für ein Geist dort weht. Denn man sollte sich klar machen, dass das menschliche Sein einem Gesetz unterliegt, dass da lautet, dass der Geist primär ist. Der Geist ist es, der das gesamte Handeln und Tun des Menschen bestimmt. Er ist es, der sich seine Formen schafft. Wenn wir uns nun die dogmatische Seite des Katholizismus ansehen, dann sticht am deutlichsten ein Dogma heraus. Es ist sogar mehr als ein Dogma, das im Jahre 1870 vom Ersten Vatikanischen Konzil festgeschrieben worden ist. Es wurde damals explizit schriftlich festgeschrieben, aber in Wirklichkeit hatte es schon immer bestanden. Wenn das Oberhaupt der römischen Kirche etwas offiziell als Amtsträger verkündet, auf Latein das ist ex cathedra, dann ist er als Pastor, als Lehrer, als Christ im Besitz jener Unfehlbarkeit, darauf möchte ich Sie verweisen, die der göttliche Heiland seiner Kirche anvertraut hat. Deshalb sind seine offiziellen Verlautbarungen für sich allein unveränderbar und bedürfen nicht des Einverständnisses der Kirche. Zuerst stellt sich die Frage, woher stammt dieses Dogma der Unfehlbarkeit? In welchen Worten Christi oder der Apostel? Es heißt hier Unfehlbarkeit. Stellen Sie sich das vor. Nicht irgendetwas anderes, sondern Unfehlbarkeit. Es tritt also die Konklave zusammen, das heißt, die Kardinäle versammeln sich und wählen einen Papst. Sie haben ihn gewählt und er ist sofort im Besitz der Unfehlbarkeit. Seine Entscheidungen, die Entscheidungen eines einzigen Menschen sind, nicht weil er besondere Heiligkeit erlangt hat, sondern allein weil er gewählt worden ist, unfehlbar. Eine Kirche ist hier schon gar nicht mehr nötig. Sie sehen doch, seine Entscheidungen sind selbst und für sich genommen wahr und bedürfen nicht des Einverständnisses der Kirche. Was ist das für ein Greuel? Stellen Sie sich nur einmal vor. Er nennt sich Stellvertreter Christi auf Erden. Diese Idee ist in die gesamte Masse der Katholiken eingedrungen. Er schaut auf sie wie ein Gott. Er ist für sie wie eine Gottheit. Um Ihnen zu illustrieren, wie dieses Dogma angesehen wird, führe ich hier zwei Zitate an. Eine stammt von einem sehr bekannten Theologen des 16. Jahrhunderts, Kardinal Bellarmine, einer der größten Theologen seiner Zeit. Er gibt eine Erläuterung. Obwohl das Dogma erst im Jahre 1870 formuliert worden ist, also schriftlich fixiert wurde, existiert der Gedanke dieses Dogmas über die ganzen vielen Jahrhunderte seit der Kirchenspaltung. Er schreibt also, wenn sogar der Papst sich irren sollte, Laster befehligt und Tugenden verbietet, dann wäre die Kirche, wenn sie sich nicht gegen ihr Gewissen versündigen möchte, verpflichtet zu glauben, dass die Laster gut, die Tugenden aber das Böse sind. Sie wäre verpflichtet, das für das Gute zu halten, was er befehligt, und für das Böse das, was er verbietet. Verstehen Sie, bis wohin man gelangen kann? Überlegen Sie sich es nur einmal. Man meint eine Person. Vor ihm hat einer der größten Heiligen, die größten Heiligen werden bei den Katholiken als Lehrer der Kirche genannt, ich spreche von Katharina von Siena, direkt geschrieben, selbst wenn der Papst der Teufel im Fleische wäre, hätte ich nicht das Recht, mich gegen ihn zu erheben. Verstehen Sie, womit wir es hier zu tun haben. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn der Papst zu uns kommen würde. Alle Massenmedien werden Kopf stehen und sich darum reißen zu berichten. Viele Menschen, die gar nicht verstehen, was hier geschieht, werden in Begeisterung verfallen, denn da ist ja Gott gekommen, nicht aber ein Mensch. Das betrifft rein den Bereich der Glaubenslehre. Es gibt noch eine ganze Reihe von Dingen, die ich gar nicht nennen möchte. Da sie zum Gebiet der Theologie gehören, das für sie schon nicht mehr interessant ist. Es gäbe dann viel zu erklären, das wäre dann alles viel zu viel. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Seite lenken, nämlich auf die moralische und die geistliche Sphäre. Denn es handelt sich um sehr ernstzunehmende Dinge. Worum geht es? Wir fühlen es alle und scheinbar verstehen wir es auch so, dass wir, wenn wir etwas Gutes tun, von Gott eine barmherzige Belohnung erwarten. Wenn wir etwas Schlechtes tun, dann versuchen wir oder denken wir, dass er es vielleicht nicht mitbekommt, oder aber wir erwarten auf eine Strafe. Diese Logik skizziert sehr treffend das eigentliche Wesen der westlichen, des katholischen Denkens und Fühlens. Das Verhältnis zwischen Mensch und Gott wird dort wie verstanden. Es ist ein Verhältnis, das alles in juristische Kategorien fasst. Was bedeutet juristisch? Gericht. Die höchste Kategorie hierbei ist Gerechtigkeit. Und auch das Verhältnis zwischen Mensch und Gott ist wie beim Gericht. Sünde ist in diesem Sinne was? Es ist nichts anderes als eine Beleidigung, die man Gott zuführt. Eine Beleidigung Gott gegenüber. Und natürlich antwortet Gott auf diese Beleidigung, wie es sich gehört. Mit ihm sollte man lieber nicht seine Späße machen. Das wird eher unangenehm enden. Doch Gott ist ja barmherzig. Also alles halb so schlimm. Was hat man sich da ausgedacht? Wenn aber Sünde eine Beleidigung bzw. Kränkung Gottes ist, was für eine Forderung ergibt sich folglich dann daraus? Wenn wir einander gegenseitig beleidigen, dann bitten wir einander nicht nur einfach um Verzeihung. Wir machen uns auch noch Geschenke. Der Gedanke der Genugtuung, der Gerechtigkeit Gottes ist zur Grundlage des katholischen Glaubens, ist Gesetz geworden. Es wird für die Sünden eine Wiedergutmachung gegenüber der Gerechtigkeit Gottes gefordert. Deshalb fragt dort übrigens der Priester, wenn ein Mensch zu ihnen zur Beichte kommt, alles genau nach. Sie wollen jede Kleinigkeit wissen. Wie hast du das gemacht und warum? Was ist dem vorausgegangen? Warum fragen sie es so genau nach, um genau zu wissen, was für eine Bußstrafe sie dem Büßer auferlegen müssen, um Gott die nötige Genugtuung zu leisten, wie viel man zum Beispiel auf Knien die Kirche umrunden sollte, was für eine Summe er in das eine oder andere Kloster spenden oder wie viel Mal er sich niederwerfen sollte. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, darauf zu verweisen, dass diese eine äußerst scheußliche Sache ist, wenn der Priester alles genau wissen will. Auf dem Weg hierher wurde mir gerade etwas berichtet, dem ich gar nicht glauben wollte. Wenn ein Priester alles genau wissen will, was jemand im Bett alles so tut. Das haben unsere Heiligen kategorisch verboten. Wenn man die Sünde genannt hat, reicht es. Doch nein, der Priester beginnt noch nachzugraben. Was genau ist passiert, warum und weshalb? Und alles verwandelt sich in wer weiß nicht was. Ist er etwa selbst interessiert? Das sagt er noch nicht. Das ist richtig ekelhaft. Mit solch einer Beichte kann man einen Menschen auf den Weg ins Verderben bringen. Eine Frau hat es mir direkt erzählt. Sie hat lange in Frankreich gelebt. Dort herrschen freiere Sitten und dann ist sie in die Hände von jemandem gefallen, dessen Namen ich nicht nennen werde, der bekannt ist. Er hat ihr die Beichte abgenommen. Später hat sie mir erzählt, dass sie froh war, kein kleines Mädchen mehr gewesen zu sein, denn sonst wäre sie aus dieser Beichte völlig verdorben herausgekommen. Können Sie sich vorstellen, zu was für Ekelhaftigkeit man gelangen kann? Habe ich Ihnen ein Beispiel aus der katholischen Kirche genannt? Nein, ein Beispiel aus der orthodoxen Kirche. Wie leicht können auch wir uns damit infizieren, unter dem Banner der Reinigung der Seele, so wie die Santologen. Die Genugtuung der Gerechtigkeit Gottes also. Der Begriff der Sünde dabei erscheint total verzerrt. Mit der Sünde also beleidigt der Mensch Gott. Was dagegen sagen unsere heiligen Väter? Sie gebrauchen dieses Wort, doch in welchem Sinn? Sünde ist eine Wunde, die der Mensch sich selbst zufügt. Gott weist den Menschen nur darauf hin. Tu das nicht. Immer wieder muss man es wiederholen. Gehe nicht auf Nägeln. Du Mensch, gehe nicht auf Nägeln. Heuchle nicht. Lüge nicht. Verstelle dich nicht. Das sind Nägel, die du dir in den Leib rammst. Bemühe dich darum. Ja, Herr, hilf mir und heile mich. Es geht um Reue. Verstehen Sie, was Sünde bedeutet? Dass wir uns selbst Wunden zufügen. Der Herr sagt, lebt, seid gesund und unversehrt. Und meine Gebote an euch ist, tut euch nicht all dieses Böse an. Das bedeutet also Sünde. Wir dagegen fügen uns entgegen der Bitte Gottes selbst immer wieder neue Wunden zu und richten uns selbst damit zugrunde. Das bedeutet Sünde. Im orthodoxen Christentum redet niemand von der Genugtuung der Gerechtigkeit Gottes. Es geht um etwas ganz anderes. Du, Herr, du bist der Arzt. Du kannst meine Seele von der Sünde heilen. Vergib mir bitte und hilf mir. Gott ist ein Arzt. Im orthodoxen Christentum existiert kein juristisches Verhältnis. Im orthodoxen Christentum existiert nur das moralische Verständnis der Sünde und das Heil. Die Sünde ist eine Wunde und Gott ist ein Arzt. Herr, erbarme dich meiner und heile mich. Gott ist eben kein Richter in dem Sinn, dass er dich richten und dann bestrafen wird. Damit er dich aber nicht bestraft, musst du ihm Genugtuung widerfahren lassen. Und in welcher Form? Es ging sogar so weit, dass man etwas bezahlen sollte. Man konnte sich von der Sündenstrafe freikaufen. Und man bekommt es sogar schriftlich. Papst Johannes Paul II., der vor kurzem heilig gesprochen worden ist, er war der Schrecklichste. Franziskus wird ihn nun sicher noch übertreffen. Dieser Papst also hat diese Indulgenzen wieder eingeführt. Du gibst mir das eine, ich dir das andere. Es ist ein Handel. Das ist eine furchtbare Verdrehung der moralischen Prinzipien des menschlichen Verhältnisses zu Gott. Sünde wird also als eine Verletzung eines Gesetzes verstanden, das Gott herausgegeben hat. Gott ist aber einfach die Liebe. Er bittet immer nur den Menschen, tu dies nicht, tu das nicht, ich bitte dich darum, denn es wird dir am Ende schlecht ergeben. Du wirst am Ende zu leiden haben. Du fügst dir selbst Böses zu. Er ist kein Richter, sondern ein Arzt, der einen Menschen bittet, dieses oder jenes nicht zu tun. Bitte verzichte bei eurer Krankheit auf dieses oder jenes. Trinkt dagegen das. Es wird euch helfen. Er ist ein Arzt. Wir haben es hier mit also zwei völlig gegensätzlichen Ansichten zu tun, was das geistliche Leben eines Menschen anbetrifft. Wenn dort von Gericht und nur von Gericht gesprochen wird, ist es hier eine moralische Lehre, bei der es um Heilung geht. Es geht nicht um Rechtfertigung, sondern um Heilung. Die gesamte westliche Art des Denkens, die gesamte westliche Soziologie, das ist die Lehre vom Heil, fußt auf der Idee der Rechtfertigung. Das Wichtigste ist, zu rechtfertigen von der Sünde. Für das orthodoxe Christentum geht es in erster Linie darum, den Menschen von der Sünde zu heilen. Nicht zu rechtfertigen, sondern zu heilen. Was hat es für mich für einen Sinn, wenn ich gerechtfertigt bin, mein Bein aber gebrochen ist? Gut, ich muss mich nicht schuldig fühlen, aber wie soll ich dann gehen? Heilung ist es, was wichtig ist. Aus dieser Idee entstammt auch der Gedanke der Verdienste eines Menschen. Denken Sie sich nur, ich mache irgendetwas Gutes, ich helfe Menschen, ich helfe den Armen, lese alle Gebete, mache Kniefälle und erwerbe damit Verdienste vor Gott. Hat Gott etwa meine Gebete nötig? Hat Gott meine Kniefälle nötig? Braucht Gott meine Kerzen, die ich anzünde? Ach, der arme Gott, was er doch alles nötig hat. Was für ein trauriges Bild. Als ob er es ist, der all dies braucht. Das orthodoxe Christentum spricht von etwas ganz anderem. Wenn wir mit unseren Gebeten, mit unseren Verbeugungen und so weiter, mit unseren guten Taten versuchen, die Gebote Gottes zu erfüllen, dann ist dies ein Ausdruck, wenigstens ein kleiner Ausdruck dessen, wozu ein Mensch berufen ist, nämlich zu lieben. Durch das Erfüllen der Gebote drücken wir unsere Liebe aus. Diese Liebe, wenn sie in der Tat aufrichtig und wahrhaftig ist, ist es, die meine Seele heilt. Das ist der Grund, warum wir es tun sollten. Nicht aber in dem Sinne, ich gebe dir, Gott, und nun gebe du auch mir. Zu welchen Auswüchsen es deshalb im Katholizismus gekommen ist. Wenn ein Mensch allem entsagt und das Mönchsgelübde ablegt, wissen Sie, was das bedeutet? Sie können es sich gar nicht vorstellen. Dieser Akt ist bereits etwas, was den nötigen Verdienst eines Menschen vor Gott überschreitet. Die armen Heiligen. Makary der Große, den andere einen irdischen Gott genannt haben, hat immer wieder gemurmelt, Herr, reinige mich, Sünder, denn ich habe nie etwas Gutes vor dir getan. Er hat nie etwas Gutes getan. Hier aber haben wir sofort Verdienste, die über das Nötige hinausgehen. Fühlen Sie, was für eine Art von Denken und Fühlen sich bei den Menschen auf diese Weise entwickelt. Ich tue etwas Gutes und ich begreife schon, wer ich bin. Ich habe bereits Verdienste erworben. Meine Nase erhebt sich. Aber wenn ich mich in eine Mönchskutte hülle, dann klebt meine Nase schon an der Decke. Alles solche Dinge, die im Grunde genommen voller Egoismus und Ehrsucht sind, werden hier plötzlich als Tugenden gepriesen. Sie gelten als etwas Gutes. Das ist sehr bitter. Da kann man nur das Heulen kriegen. Wohin führt es denn, wenn ein Mensch etwas Gutes tut und sich darum bemüht, nicht jedoch um die Gebote zu erfüllen, sondern um Verdienste zu erwerben? Wir erinnern uns an das Evangelium und sehen, was mit einem Menschen geschieht, der seine Verdienste betrachtet. Sie erinnern sich an das Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer, wie der Letztere sich selbst gelobt huldigt hat, was er doch für einer ist, wie er betet, wie er den Zehnten gibt. wie er fastet und alles weiter erfüllt. Das Furchtbarste, was einen Menschen von Gott trennt, ist diese hohe Meinung von sich selbst. Doch all dies wird in der katholischen Kirche als besondere Ehre angesehen. Nicht umsonst hat Juri Fjodorowitsch Samarin, einer der späteren Slawinophilen, es so ausgedrückt: Der Katholizismus ist Judentum im Gewand des Christentums. Er hat es genau auf den Punkt gebracht. All diese Worte Christi gegen diese Werksgerechtigkeit, gegen das Pharisäertum, wie wir sie im Evangelium finden, passen genau zu dem, wie sich die katholische Kirche charakterisieren lässt. Wohin all dieses führt, sieht sehr traurig aus. Wie wunderbar wäre es doch, wenn wir jetzt hier noch einmal aus den Brüdern Karamasow die Legende vom Großinquisitor lesen könnten. Wie genau und präzise ist es doch Fjodor Michailowitsch Dostojewski gelungen, jene Art und Weise des Denkens und Fühlens zu beschreiben, die für den Katholizismus so charakteristisch ist. Jene Gier nach Macht, jener Wunsch, andere Menschen zu unterwerfen und damit zu spielen, wie es möglich ist, sich andere untertan zu machen. Was für ein großartiges Stück Literatur. Er ist ein unvergleichlicher Psychologe. Er hat auf wunderbare Weise gezeigt, diese Art und Weise des Denkens und Fühlens. Wie endet diese Legende? Dort spricht Christus übrigens nicht ein einziges Wort. Was hat Dostojewski doch für ein Talent zu schreiben? Was sagt der Inquisitor zu ihm, zu Christus? Wisse, dass wir mit ihm sind, nicht aber mit dir. Wer mit diesem ihm gemeint ist, ist klar. Der Antichrist, der von dieser Macht träumt und die gesamte Menschheit unterwerfen will. So wird es auch kommen. Er will sie unterwerfen. Es wird ihm aber nicht dank seiner Genialität oder besonderer Talente gelingen, sondern weil die Menschen letztendlich das Eigentliche ihrer geistlichen Existenz, das Wesen ihres religiösen Lebens aufgeben werden. Sie werden genau das Entscheidende vergessen, wofür sich das orthodoxe Christentum einsetzt. Was sind nun die Grundprinzipien des orthodoxen Christentums? Welche sind sie? Stellen wir uns jetzt vor, dass plötzlich offiziell verkündet würde, dass ein hundertprozentig effektives Mittel gefunden wurde, das von Krebs heilt. Was wird dann passieren? Es geht nicht nur um die Heilung von Krebs, sondern auch um Krebsprophylaxe. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was dann passieren würde. Alle Krebskranken würden alles hergeben, um geheilt zu werden. Und die, die nicht betroffen sind, ebenso, für alle Fälle. Wie man ja auch zum Sakrament der Krankensalbung geht, für alle Fälle. Was sagt das orthodoxe Christentum? Unsere gesamte Religion ist gerade daraufhin ausgerichtet, um den Menschen Mittel zu zeigen und diese ihm zu geben, um das Heil zu erlangen, um zu genesen. Da werden einige fragen, von was denn zu genesen? Ich bin doch gesund. Von was soll ich geheilt werden? Ich bin doch nicht schlechter als andere. So jemandem kann man nur antworten: Bürschchen, nimm die rosa Brille ab und schau doch auf dich selbst. Möge uns nur niemand zu nahe kommen und unsere Selbstverliebtheit ankratzen. Von welcher Seite man uns auch zu nahe kommt, sei es unserem Leib oder unserer Seele, gehen wir sofort in die Luft. Sofort explodieren wir in unseren Leidenschaften. Was allein richtet unsere Ruhmsucht an? Wie bringt allein der Neid Menschen um den Verstand? Was tut der Stolz nicht alles? Man tötet sogar andere. Und Heuchelei, Betrug und so weiter. Und was da noch für körperliche Leidenschaft zu nennen wäre? Ja, was sind wir doch alle herrlich gesund? Da kann man nur lachen. Das ist ein guter Witz, zu behaupten, dass wir gesund sind. Da kann man wirklich nur lachen. Ich bin gesund. Du aber komm mir nicht zu nahe. Warum nicht? Weil ich voller Eiterbeulen bin. Von welcher Seite man mir auch zu nahe kommt, werde ich sofort losgehen. Ich bin voller Geschwüre. Das Wesen des orthodoxen Christentums besteht also darin, dass es effektive Mittel vorschlägt, von diesen Geschwüren geheilt zu werden. sie nicht zuzudecken, sondern diese Krankheiten zu heilen. Was sind die Grundprinzipien und das Wesen eines geistlichen Lebens für einen orthodoxen Christen? Worin bestehen sie? Dass ein Mensch wenigstens zuallererst einmal auf sich selbst schaut und begreift, dass es besser ist, dass man ihm nicht zu nahe kommt. Dass er zunächst einmal versteht, dass er eigentlich krank ist. Das ist nicht sehr leicht. Denn wenn unser Körper voller Geschwüre wäre, würden wir sofort alle Mittel auftreiben, um wieder gesund zu werden. Denn es kann ja sein, dass mich jemand anrührt und ich dann an die Decke springen werde. Wenn aber die Seele voller Geschwüre ist, wir leiden doch in einem Fort darunter. Wir fügen einander ununterbrochen Kränkungen zu. Und wie steht es um unsere Gedanken? Wie um unsere Träume. Dort sehen wir nicht nur Dummheiten, nicht nur Fantasien, sondern was für wahrhaft teuflische Dinge lassen sich dort zum Teil auch finden. Das orthodoxe Christentum sagt, dass all dies, alle unsere Leidenschaften es sind, die uns quälen. Denn sie lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Und ihnen können wir nirgendwohin entrinnen, nirgendwohin. Sie sind ein Teil von uns. Deshalb schau, dass es, wenn du das alles begriffen hast, dass es Mittel gibt, die dich von diesen Krankheiten heilen können. Kümmere dich darum, solange es noch nicht zu spät ist. Warum, solange es noch nicht zu spät ist? Weil das Christentum es eindeutig sagt, dass nur der Leib stirbt, nicht aber die Seele. Alle Leidenschaften haben ihre Wurzeln in der Seele, auch die körperlichen Leidenschaften, nicht aber im Leib. Wenn hier, solange wir noch auf der Erde leben, diese Leidenschaften, ich weiß nicht zu welchem Prozentsatz, nicht stark und in einer relativ abgeschwächten Form wirken, wir schlafen hier ein, wir werden abgelenkt, so haben die Leidenschaften, wenn die Seele vom Körper befreiter ist, die Möglichkeit, sich in ihrer ganzen Kraft zu offenbaren. Wie hat doch Igumen Nikon Brogov geschrieben, die Leidenschaften werden tausendfach stärker die Seele eines Menschen zu quälen beginnen. Wenn wir uns für einen gläubigen Menschen halten, dann glauben wir daran, dass die Seele nicht stirbt. Wenn wir aber alle unsere Leidenschaften sehen, sind wir dann beunruhigt? Das orthodoxe Christentum sagt, solange es noch nicht zu spät ist, kümmere dich darum. Ich möchte nicht behaupten, dass wir uns von allen Leidenschaften befreien können. Davon zu sprechen, macht keinen Sinn. Wir können uns von ihnen nicht ganz befreien, nein. Wir können unser Leben aber in rechte Bahnen lenken. Es geht um rechte Bahnen für das Leben. Was ist das für eine rechte Bahn? Der Erste, der in das Paradies einzog, war ein Räuber, also ein Bandit. Warum ist er in das Paradies gelangt? Was hat er dafür getan? Was hat er Gutes getan? Es ist nichts bekannt. Es ist doch klar, dass er nichts getan hat. Denn er hat doch selbst gesagt, dass er für das, was er getan hat, am Kreuz hängt. Das ist es also, was von einem Menschen gefordert ist. Zuallererst sich selbst anzusehen und zuzugeben, dass man in der Tat ganz von diesen Leidenschaften zerfressen ist. Oh, wie ist das schwer. Meine Nachbarin, ja, die ist eine giftige Schlange. Ich dagegen bin doch ein lieber Geselle. So ist es doch in der Regel. Das Erste und das Wichtigste ist es also wirklich zu begreifen, dass man mir besser nicht zu nahe kommen sollte, da von mir ein übler Geruch ausgeht. Das ist das Wichtigste. Wenn wir es nur wirklich sehen würden, wie stark wir wirklich von Leidenschaften zerfressen sind, dann würden wir uns wahrscheinlich aufrichtig an Gott wenden. Herr, hilf mir. Herr, erbarme dich meiner. Das ist die rechte Bahn, auf die wir unser Leben lenken sollten. Ich wiederhole es noch einmal, davon zu reden, dass wir es erreichen werden, uns von Leidenschaft zu befreien, das ist nur naiv. Darüber kann man nur lachen. Das kann wirklich nur ein Witz sein. Was für eine Befreiung! Möge Gott uns helfen zu erkennen, was für Scheußlichkeiten in uns wohnen. Es geht darum, demütig zu werden vor Gott und für all das, was wir nicht alles so tun, aufrichtig Reue zu zeigen. Einfacher kann man es gar nicht ausdrücken. Was ist das also für eine Religion? Es ist nämlich so, dass Gott die Liebe ist, dass er ein Arzt ist, ein Arzt voller Liebe und Weisheit. Man muss sich nur an ihn wenden. Das aber ehrlich und aufrichtig. Denn manchmal hört man sogar in Krankenhäusern, tut ihnen etwas weh. Nein, mir tut nichts weh. Was lügst du denn? Wie soll man dich denn heilen? Man darf doch nicht lügen dort. Die Ärzte verschreiben einem dann was und am Ende wird es einem noch viel schlechter gehen. Das ist es, worauf es vor Gott ankommt. Es geht um Aufrichtigkeit vor Gott. Aufrichtigkeit in seiner Seele. Herr, bitte, verzeih mir und die Sünden beim Namen nennen. All das, was wir so tun, seien es unser Handeln oder unsere Worte, unsere Gedanken oder unsere Wünsche. Wie wichtig wäre dies, es täglich zu tun, wenigstens am Abend. Das orthodoxe Christentum ist also, wie sich zeigt, eine so einfache Religion. Man muss keiner göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung leisten. Gott ist kein Richter, sondern ein Arzt. Viel ist nicht nötig. Notwendig ist nur, dass man sich bemüht, erstens, dass man seine Aufmerksamkeit darauf lenkt, was mit einem vor sich geht. Notwendig ist, dass man Reue zeigt, dass man vor Gott Reue empfindet. Und dass man, wenn es an der Zeit ist und man fühlt, dass es nötig ist, diese Reue dann auch im Beisein eines Priesters zeigt. Denn nicht von ungefähr hat die Kirche das Sakrament der Buße eingeführt. Dem Menschen wird beim Bußsakrament, also bei der Beichte, eine große Wohltat zuteil. Das Wichtigste dabei ist, dass meine Beichte kein philosophisches Gespräch ist, sondern ganz allein meine Reue ausdrückt. Viele interessieren sich natürlich, wie es jetzt um das Verhältnis zwischen dem orthodoxen Christentum und dem Katholizismus bestellt ist. Das Verhältnis würde ich als merkwürdig bezeichnen, sogar sehr merkwürdig. Warum bezeichne ich es als merkwürdig? Zunächst einmal möchte ich Ihnen verlesen, was die katholische Kirche als offizielles Dokument von ihrer Glaubenskongregation verfasst, herausgegeben hat. Was wurde dort bezüglich der Einschätzung über die katholische Kirche und die nicht-katholischen Kirchen gesagt? Dieses Dokument ist durch die katholische Kirche an alle Kirchen, in denen es Bischöfe gibt, verschickt worden. Es ist ein offizielles Dokument, das mit dem Papst abgesprochen und auch von ihm unterschrieben ist, also seinen Namen trägt. Und dieses Dokument ist, das sage ich Ihnen, sehr bezeichnend. Ich lese Ihnen einen Abschnitt daraus vor. Die katholische Kirche ist die Mutter anderer christlicher Kirchen. Nicht die Jerusalemer Kirche ist die Mutter also. Das heißt also, Jesus Christus wurde in Rom gekreuzigt. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe studiert und das gar nicht gewusst. Jetzt weiß ich es aber. Sie ist also die Mutter der christlichen Kirchen. Wie interessant. Das sind wahre Offenbarungen. Also. Die Mutter der christlichen Kirchen, sie kann deshalb nicht als eine Schwester anderer Kirchen angesehen werden. Die Bezeichnung Schwesterkirchen ist nicht zutreffend, um das Verhältnis zwischen Katholiken, Orthodoxen und Protestanten zu beschreiben. Wir sind also keine Schwester. Na, Gott sei Dank. Man kann deshalb auch nur von einer katholischen Kirche als solche sprechen, wie es in einigen Doktrinen im Osten heißt. Wir sind also nur Doktrinen, wir sind keine Kirche. Wir sind also keine Kirche. Damit ist alles gesagt und der Punkt auf das I gesetzt. Die Reaktion der orthodoxen Kirche deshalb ist sehr verwunderlich. Wir bemühen uns mit aller Kraft, mit der katholischen Kirche in den Dialog zu treten, die uns nicht einmal für eine Kirche hält. Dieses Dokument wurde übrigens von Kardinal Josef Ratzinger vorbereitet, der dann Papst Benedikt XVI. Geworden ist. Er war ein richtiger Katholik, ein eingefleischter Katholik, kein Liberaler, sondern ein richtiger. Deshalb wurde er auch abgesetzt, denn irgendwie passte er wohl nun nicht mehr in die Zeit. Zurzeit wird mit den Katholiken ein Dialog geführt. Der Leiter von Seiten der orthodoxen Kirche ist die Kirche von Konstantinopel, Patriarch Bartholomäus. Dort kommt es zu ununterbrochenen Kontakten. Papst Franziskus war, wie auch vorher schon bereits, in Konstantinopel. Es wurde ein Gottesdienst zelebriert, in dem er nicht nur anwesend war, sondern in dem er an erster Stelle genannt wurde und erst dann der Patriarch von Konstantinopel. Das ist mit einer kanonischen Anerkennung der römischen Kirche vergleichbar. Es wurden auch viele andere Schritte in diese Richtung unternommen. Ich möchte jedoch noch sagen, dass man das so einfach nicht hat auf sich beruhen lassen. Gegen die Position des Patriarchen Bartholomäus haben sich mit aller Entschiedenheit die Mönche des Artus gewandt, ein Teil der Bischöfe des Patriarchats von Konstantinopel, sowie auch Priester und Bischöfe der Kirche von Zypern. Es wurde sogar ein Protestschreiben aufgesetzt, in dem diese Kleriker ihren Unmut gegen die Haltung des Patriarchen zum Ausdruck gebracht haben. Doch diesem Schreiben wurde keine Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus wurde erklärt, dass unter dem Papst Franziskus so hat es einer der bedeutenden Bischöfe der Kirche von Konstantinopel direkt erklärt, dass frischer Wind in den ökumenischen Dialog mit der orthodoxen Welt gelangt ist. Ein frischer Wind also, das in dem Moment, in dem der Klerus von Griechenland und Zypern in einem Protestschreiben seine Kritik an den Anschauungen des Patriarchen Bartholomäus verbreitet. Diese Kontakte werden fortgesetzt. Es ist ja nichts gegen Kontakte einzuwenden. Man kann sich ja mit wem auch immer treffen. Zu beachten dabei ist jedoch, dass es nicht nur einfach Kontakte sind, sondern dass sie darauf ausgerichtet sind, die Einheit wiederherzustellen. Wie man sich dort diese Einheit vorstellt, ist, nachdem offiziell erklärt worden ist, dass wir keine Kirche sind, dass die orthodoxen Kirchen keine Kirchen sind, sondern nur Doktrinen im Osten, nur schwer vorstellbar. Was sind Doktrinen? Das sind Systeme von Ideen und nicht mehr. Ich denke, es lohnt sich noch zu bemerken, dass man im Jahre 1986, wie Sie vielleicht wissen, auf Initiative von Johannes Paul II. Zunächst in Assisi und später auch in anderen Städten damit begonnen hat, Foren durchzuführen, sogenannte allreligiöse Foren, zu denen die Vertreter der meisten Religionen der Welt geladen wurden. Dort waren afrikanische Schamanen zugegen und die Vertreter anderer Religionen. Gewöhnlich besuchen diese Foren auch der römische Papst, der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus, Metropoliten anderer orthodoxer Kirchen und so auch von unserer Kirche, Dieses Forum nahm seinen Anfang in Assisi und wird seitdem in verschiedenen Städten der Welt durchgeführt. Insbesondere trifft man sich an einem bekannten Ort in Portugal, in Fatima. Dort wurde ein Zentrum für alle Religionen der Welt erbaut, ein Gebetsraum für alle. Im Jahre 2011 wurde dort ein gemeinsamer Gebetsgottesdienst gefeiert mit Vertretern aller Religionen. Diese Bewegung entwickelt sich also und führt wohin? Das ist nicht nur eine Idee des Katholizismus. Hier haben wir es mit einer Idee zu tun, die viel ernster zu nehmen ist. Es ist der Versuch, alle Religionen zu vereinen, auf der Grundlage, dass angeblich alle ein und denselben Gott verehren. Diese zersetzende Idee wird zurzeit mit aller Kraft überall verbreitet. Sie wird im Westen den Menschen aufoktroyiert. Und viele Menschen, die nicht sehr viel verstehen, nehmen sie wirklich auf und schlucken sie. So ist es doch aber gar nicht. Jede Religion verehrt ihren eigenen Gott. Gott ist natürlich einer. Doch jede Religion hat ihre eigene Vorstellung von Gott. Und diese Vorstellung von Gott ist für alle ihre von Gott gegebene Religion. Was das aber für Vorstellungen sein können, verstehen wir doch sehr gut. Man kann alles bis ins Gegenteil verzerren. Nicht umsonst hat Apostel Paulus geschrieben, was kann es Gemeinsames geben zwischen Christus und Belial? Warum? Denn es gab auch Menschen, die Belial, sprich den Satan, verehrt haben. Auch heute gibt es Satanisten und auch diese nennen ihn Gott. Apostel Paulus hat doch eindeutig geschrieben, ich möchte nicht, dass ihr Dämonen verehrt. Sie waren sich ja sicher, dass sie Göttern huldigen, also Gott verehren. Ich möchte sagen, dass diese Idee sehr gefährlich ist, dass angeblich alle Religionen ein und denselben Gott verehren, wenn auch auf verschiedene Weise. Wenn dem aber so ist, dann müssten doch alle Religionen ihrem Wesen nach gleich sein. In ihrem Wesen, in ihrer Grundlage. Alle Religionen sind also eigentlich nur eine Religion. Und die verschiedenen Religionen sind folglich nur verschiedene Modifikationen, sind alle nur ein Ausdruck einer Religion. Es lebe also eine Religion. Die Propagandierung dieser Idee einer allgemeinen Religion geht leider mit großer Kraft voran. Ihr Initiator innerhalb des Christentums war Johannes Paul II., der als erster dieses interreligiöse Forum des Gebets für den Frieden ins Leben gerufen hat. Das Wichtigste ist das Gebet für den Frieden. Dabei geht es doch nur darum, das eigentliche Wesen unter einem noblen Deckmantel zu verbergen. Um den Frieden geht es hierbei gar nicht. Ich habe einiges über den Katholizismus gesagt. Nun einiges über den Protestantismus. Das Erste, was ich sagen möchte, dass der Protestantismus nicht, wie viele meinen, der Antipode des Katholizismus ist. Er ist ein aus dem Katholizismus heraus gesetzmäßig geborenes Kind, der Protestantismus. Ja, als er aufkam, war das Geschrei in Rom groß und man hat Luther verdammt. Er wurde nach Rom gerufen, doch er ist natürlich nicht hingefahren, denn man hätte ihn dort verbrannt. Dort war so etwas ganz natürlich. Der Protestantismus hat einfach nur das zur Vollendung gebracht, was Rom schon lange gelehrt hat. Was ist das Wesen dessen, was Luther getan hat? Er hat erklärt, dass wir nur der Heiligen Schrift folgen und glauben sollen. Andere Autoritäten existieren nicht. Die Heilige Schrift ist die einzige Säule, auf die wir uns stützen können. Eine Säule unseres Heils. Ist das nicht wunderbar? Natürlich. Ist es aber wirklich so? Wissen Sie, was deshalb passiert ist? Schon in einigen unbedeutenden Stellen im Evangelium beginnen wir uns zu fragen, wie dies oder jenes zu verstehen ist. Sie meinen so, ich aber so und er noch anders. Der Protestantismus, der sehr entschieden all dem den Rücken gekehrt hat, was wir die heilige Überlieferung der Kirche nennen, ist in viele kleine Kirchen zerfallen. Diese Lehre vom Heil und vom Glauben, gestützt nur allein auf die Heilige Schrift, erwies sich als ein sehr attraktiver Lockvogel. In Wirklichkeit jedoch hat dies zu einem völligen Bruch geführt. Zum völligen Zerfall des Leibes des Christentums. Die zweite Verlautbarung, die mit aller Kraft verkündet wurde, wir gelangen zum Heil nur allein aus Glauben. Das ist eine sehr interessante Verlautbarung. Luther selbst war, ich zitiere hier besser ihn, damit es verständlicher ist. Was hat Luther geschrieben? Die Sünden eines Gläubigen, die gegenwärtigen, die zukünftigen, wie auch die vergangenen, werden ihm vergeben, da sie vor Gott durch die völlige Rechtschaffenheit Christi bedeckt oder zugedeckt werden und deshalb nicht gegen den Sünder verwendet werden. Gott möchte uns unsere Sünden nicht anrechnen und sie nicht auf unser Konto schreiben. Das klingt doch wunderbar. Stattdessen betrachtet er als unsere eigene Rechtschaffenheit die Rechtschaffenheit eines anderen, dessen, an den wir glauben, also Christi. Verstehen Sie, wie einfach alles ist? Wenn ein Mensch also glaubt, dann sind seine Sünden nicht nur die vergangenen und die gegenwärtigen, sondern auch seine zukünftigen. Es ist doch fantastisch, vergeben. Nicht eine Religion hat dies vorher gewusst, dass sogar die zukünftigen Sünden vergeben sind, nur aus dem einzigen Grund, dass ich glaube, dass Christus in die Welt gekommen ist und dass er der Heiland ist. Stellen Sie sich vor, was getan worden ist. Das Denken und Fühlen der Lutheraner kommt sehr gut in dem nächsten Zitat Luthers zum Ausdruck, das ich Ihnen gleich verlesen werde. Ich erhebe mich nicht und halte mich nicht für besser als die Doktoren und Konzile. Doch ich stelle meinen Christus über alle Dogmen und Konzile. Ich. Verstehen Sie es? Aus dieser Quelle entspringt alles. Ich stelle ihn. Meine persönliche Meinung. Warum müssen wir darüber sprechen? Ich habe es schon gesagt und wiederhole es immer wieder, da es besonders in unserer Zeit von besonderer Wichtigkeit ist. Eine der wichtigsten Züge des orthodoxen Christentums besteht darin, dass für uns orthodoxe Christen nur das wirklich wahr ist, was wirklich benannt und verkündet und niedergeschrieben worden ist durch die heiligen Väter, die ohne Zweifel als solche angesehen werden. Dieser Zusatz ohne Zweifel, das ist bereits ein anderes Thema. Ich sage es so, die Heiligen aus der Zeit der alten Kirche, die Heiligen des ersten Jahrtausends, ich denke, dies ist ausreichend. Wenn wir ihre gemeinsame und einhellige Stimme hören, dann ist es das, was für uns als wahr gilt. Hier findet sich das rechte Verständnis der Heiligen Schrift, so wie Sie es verstanden haben. Hier sehen wir das rechte Verständnis des spirituellen Lebens, wenn wir darauf acht schauen, was Sie alle einheilig gesagt haben. Das ist es, was wahr ist. Darin unterscheidet sich das orthodoxe Christentum von allen anderen christlichen Konfessionen. Durch sein Festhalten an der Überlieferung der heiligen Väter. Natürlich lässt sich sagen, dass es innerhalb der heiligen Väter verschiedene Sichtweisen gibt. Das ist richtig. Die findet man natürlich. Was ist nun wahr? Wahr ist nicht nur eine oder zwei oder drei Stimmen der Kirchenväter, sondern wenn wir eine ganze Fülle von ihnen sehen, eine große Zahl, wenn sie alle zusammen behaupten, ja, so ist es, dann ist es folglich schon nicht mehr ihre persönliche Meinung. Das ist schon keine Meinung mehr, sondern es ist das, was ihnen, diesen heiligen Menschen, wirklich durch den Heiligen Geist offenbart worden ist. Das ist unser Fundament. Dieses Fundament, muss man wissen, hat der Protestantismus einfach abgelehnt. Und was war die Folge? Die Protestanten haben sich in viele kleine Gruppierungen gespalten. Es gibt von ihnen viele Dutzende, ja sogar Hunderte. Es ist aber noch auf etwas anderes zu verweisen. Mit den Protestanten ist es klar. Und was ist mit den Katholiken? Hier ist es zu einer Tragödie gekommen von einer ganz anderen Art. Wenn Sie ein katholisches Kloster betreten, als ich dort war, habe ich nachgefragt, dann sieht man dort in der Bibliothek die Werke der heiligen Väter. Wenn man dann fragt, an wen orientieren Sie sich, dann hört man Folgendes: Es sollte uns eine große Lehre sein. Ja, die heiligen Väter haben wir alle hier, die Alten und die Neueren. An wem orientieren Sie sich? An Franz von Assisi, an Ignatius von Loyola, an Theresa der Großen und Theresa der Kleinen und so weiter. Sie orientieren sich an ihren neuen Heiligen. An was für Heiligen? Sie hören nicht einmal richtig hin und fürchten sich, die Erfahrung dieser neuen Heiligen mit dem zu vergleichen, was die Heiligen der alten Kirche des ersten Jahrtausends gelehrt haben. Als die Kirche noch eins war, als Rom zu den orthodoxen Kirchen gehörte. Sie fürchten sich, sie zu vergleichen. Natürlich, weil all das, was diese neuen Heiligen begonnen haben zu lehren, von den alten Heiligen als spirituelle Verzückung, Verirrung, ja sogar Besessenheit bezeichnet wird. Hören Sie, wie die Alten es genannt haben. Diese neuen Heiligen bedeuten eine völlige Abkehr von der Kirche. In der Tat ist es so. Wenn Sie sie lesen, dann können Sie oft nur staunen, was sie lehren und wovon sie sprechen. Da liest man nur von Begeisterung und Romanzen. Mit wem? Mit Christus. Nicht weniger. Ständige Visionen. Überall Stigmata. Stigmata sind Wunden, die auf dem Körper eines Menschen erscheinen, der sich vorstellt, die blutenden Wunden Christi selbst zu tragen. In was für einem Geist leben sie? Ich wiederhole es noch einmal. Worin besteht die Sünde Roms? Es hat das asketische Erbe der alten Väter einfach ignoriert. Alle diese neuen Heiligen kennen mit absoluter Sicherheit keinen dieser alten Väter. Sie kennen sie einfach nicht. Viele von ihnen waren einfach nicht gebildet. Andere, wenn sie auch gebildet waren, haben trotzdem die alten Väter nicht gelesen. In den Klöstern orientiert man sich an Ignatius von Loyola, an sein Exercitius Spiritualis, und erst Franz von Assisi mit seinen Stigmata ist schon mehr als vollkommen. Was ist geschehen? Das ist eine ungeheure Lehrstunde für uns, moderne orthodoxe Christen. Denn wenn man aufhört, die Erfahrungen der Heiligen zu studieren, an denen kein Zweifel besteht, ich unterstreiche es noch einmal, wenn man ihre Warnungen vor den Fehlern nicht beachtet, die man, wenn man ein spirituelles Leben führen will, machen kann, dann kann es passieren, dass nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern eine gesamte Kirche in einen Zustand spirituelle Verwirrung verfällt. Auf welche Weise, werden Sie fragen? Ganz einfach, es gibt neue Heilige und jeder spricht nur von ihnen. Nur sie werden gedruckt, nur sie werden gelesen, nur sie werden zitiert. Das ist alles. Und alles geht so weiter, von Generation zu Generation. Die Alten bleiben, wo sie sind, wir aber leben und orientieren uns an den neuen Heiligen. Es stellt sich also auch für uns jetzt, für unsere orthodoxe Kirche und uns orthodoxe Christen, eine sehr ernstzunehmende Aufgabe. Es gilt, die neuen Asketen unserer Zeit aus der Sicht der Erfahrung jener unzweifelhaften Asketen der alten Kirche zu bewerten. Wir müssen sie aus der Sicht der Erfahrung der alten bewerten. Wenn wir sie nicht bewerten und dazu noch behaupten, das ist so eine besondere persönliche Erfahrung, dann ist das das Ende unserer Kirche. Ich rede nicht nur von der russischen Kirche, ich rede von der orthodoxen Kirche. Dann ist das ihr Ende. Eines der Kriterien, an das wir uns halten sollten. Nehmen Sie einen zweiten, einen dritten Autor zur Hand und Sie werden feststellen, die heiligen Väter und Asketen werden hier gar nicht zitiert. Der Autor hat kein Interesse an ihnen. Das ist merkwürdig. Dafür auf jeder Seite finden wir ich, wie es bei mir war, wie es mir ergangen ist und so weiter. Das ist ein sehr gutes Kriterium. Ein ebenso eindeutiges Kriterium, wenn es jemand interessiert, berichte ich Ihnen gerne von meiner Erfahrung. Ein Mensch, der als Mönch lebt, schreibt Bücher über das spirituelle Leben. Da er aber nirgends nicht einmal den Namen des heiligen Ignatius Brenchaninov erwähnt, ist bereits alles klar. Denn alles Geschriebene hat keinen Wert. Es hat keinen Wert. Es ist sofort klar, was das für ein Mensch ist. Es kann dabei ein sehr guter Mensch sein. Ich habe jemanden konkreten im Sinn, aber ich möchte seinen Namen nicht nennen. Ich habe ihn selbst gekannt. Er ist ein sehr angenehmer Mensch, ein sehr bekannter Mensch. Er hat viele Bücher geschrieben, aber nirgends findet sich der Name Ignatius Brenchaninov. Doch dafür auf jeder Seite 2, 3, 4 Mal ich. Ich möchte nur davor warnen, denn oft achten wir auf solche Dinge nicht. Gerade auch, wenn zum Teil der Heiligenschein der Bekanntheit oder des Ruhms unseren Verstand benebelt. Wir sollten vorsichtig sein, denn eine gesamte riesige Kirche ist zu einer Kirche spiritueller Verwirrung geworden. Nur aus dem Grunde, weil sie die Werke der alten Asketen keine Beachtung mehr geschenkt hat. Denn diese haben in der Tat gezeigt, was die Grundlagen für ein rechtes, spirituelles Leben eines Menschen sind, unter welchen Bedingungen ein Mensch sich in Wahrheit Christ nennen kann und dabei nicht ein Pseudo-Christ ist. Ich möchte noch ein Zitat anführen, das ich sehr oft anführe und vielleicht kennt der eine oder andere das bald auswendig. Ich kann es einfach nicht weglassen. Die Belohnung, also das Reich Gottes oder die Erlangung des Heils, gibt es nicht für die Tugenden oder für die Mühen um ihrer Willen. Wie finden Sie das? Das ist furchtbar. Nicht für die Tugenden und nicht für die Mühen um ihrer Willen. Doch wie geht der Satz weiter? Sondern für die aus ihnen geborene Demut. Denn wenn diese aus ihnen nicht geboren wird, sind alle Mühen und alle Tugenden wertlos. Diese Worte des heiligen Isaak des Syrers drücken auf wunderbare Weise das gesamte Wesen des orthodoxen spirituellen Lebens aus. Die Katholiken hoffen auf ihre guten Werke. Die Protestanten zeigen überall ihr soziales Engagement, was und wo sie da was machen. Verstehen wir etwa nicht, dass, wenn auch wir uns dafür engagieren, wir unsere Nase dann in den Himmel heben werden. Was hat es denn für einen Sinn? Nur dann haben meine guten Werke und meine Mühen um ihren Willen einen Sinn. Ich meine einen Sinn für das Heil. Wenn ich sehe, dass ich, wenn ich einem Menschen geholfen habe, mich schon als etwas Besseres fühle und nicht so eine bin wie all die anderen Menschen. Wie es der heilige Theophan der Clausen ausgedrückt hat, er selbst stinkt in all seinem Unflat und behauptet trotzdem, dass er nicht so einer ist wie all die anderen gewöhnlichen Menschen. Belohnung gibt es also nicht für die Tugenden und das Bemühen um sie an sich, sondern diese haben nur dann einen Wert für die menschliche Seele, wenn sie einem zeigen, was man doch für ein erbärmliches Wesen ist. Man hat einen Pfennig gegeben und sofort erhebt man seine Nase. Des Öfteren sieht man in den Kirchen so eine goldene Tafel, auf der geschrieben steht, dass jemand das oder jenes getan hat. Und auch der Priester stimmt zu und stelle sich um das Heil, dessen Seele zu kümmern und darum zu bitten, dass keine Tafel angebracht wird, damit niemand wissen möge, wer was getan hat. Wenn ein Mensch aus diesen guten Werken heraus im Endeffekt nicht zur Demut findet und wenn er nicht sieht, dass alle seine Tugenden befleckt und alle seine guten Taten mit dem Bösen vermischt sind, so dass man Gott nur um eins, um sein Erbarmen bitten kann. Wenn er nicht zur Demut findet, dann verfällt alles in nichts. Davon spricht das orthodoxe Christentum. Ist das nicht in der Tat interessant? Es geht nicht um Verdienste. Es geht nicht um Belohnung. Belohnung gibt es nur eine, für Demut. Das heißt, für das Eingeständnis seiner eigenen Sündhaftigkeit, für das Begreifen, inwieweit man erkrankt ist und für die daraus entstehende Demut und Reue. Warum ist das so wichtig? Weil nur aus Demut wahre Liebe für andere Menschen erwächst. Wenn ich sehe, dass ich nichts Gutes tun kann, dann bin ich schon nicht mehr in der Lage, einen anderen Menschen zu verurteilen. Ich bekomme es einfach nicht über die Lippen. Wenn ich selbst ein Heuchler bin, wie kann ich dann einen anderen Heuchler dafür anklagen? Das ist doch peinlich. Das also ist es, was das orthodoxe Christentum lehrt. Ich möchte noch ein letzteres sagen, dass der furchtbarste Feind natürlich, der über uns herfällt und uns stört, wenn man ihn mit einem Wort beschreiben und ausdrücken sollte, Verweltlichung. Säkularisierung wäre. Möge uns Gott dafür bewahren, dass wir uns unser gesamtes Leben nur um all diese irdischen Dinge kümmern, dass wir vergessen, wie es Apostel Paulus geschrieben hat, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Das sollten wir nicht vergessen. Diese Verweltlichung ist eine furchtbare Sache. Das ständige Gehetze gibt den Menschen nicht einmal die Zeit, sich im Gebet Gott zuzuwenden. Wie wichtig jedoch wäre das, wenigstens am Abend, wenigstens einige Minuten dafür abzuzweigen, um sich an den vergangenen Tag zu erinnern und aufrichtig vor Gott seine Sünden zu bekennen und Reue zu zeigen. Sie sich einzugestehen, keine Rechtfertigung zu suchen, sondern sie sich bewusst zu machen. Ich kehre dorthin zurück, wo ich begonnen habe. Das orthodoxe Christentum ist eine sehr einfache Sache. Das Heil liegt wirklich in unseren Händen. Man muss von nichts träumen. Man muss einfach nur das Besagte tun. Und derjenige, der sich aufrichtig an Gott wendet, voller Reue und im Gebet, der wird auch Trost empfangen und Freude und natürlich auch das Heil. Darin besteht kein Zweifel. Unter den Fragen, die hier in der Zwischenzeit hier eingetroffen sind und von denen sicher hier noch weitere abgegeben werden, ist eine sehr interessant. Sind auf diesen sogenannten Foren des Friedens, über die gesprochen wurden, auch Vertreter des Judentums anwesend? Wie ist Ihr Verhältnis zu dem, was dort vor sich geht, in Anbetracht dessen, worüber wir heute gesprochen haben? Natürlich sind Sie dort anwesend. Ich habe Ihnen darüber nichts gesagt, aber in der katholischen Kirche lässt sich ein sehr stark ausgeprägter Prozess wahrnehmen, den man Judaisierung der katholischen Religion nennen könnte. Beginnend mit Johannes dem 23. oder Johannes dem 6., ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall nennen alle folgenden Päpste die Juden seitdem unsere älteren Brüder. Sie verstehen, welche Rolle der ältere Bruder hat. Es ist der, der den Vater ersetzt, dem wir folgen und dessen Worten wir glauben sollen und an denen wir uns halten sollen. Sie sind die älteren Brüder. Darüber hinaus hat, glaube ich, Benedikt der 16., wenn ich mich nicht irre, oder war es schon Franziskus, jedenfalls einer der letzten Päpste, hat als erster Papst in der Geschichte die römische Synagoge besucht. So etwas hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Weiterhin möchte ich sagen, dass zum Beispiel in Basel, in der Schweiz, an der Theologischen Fakultät der dortigen Universität ein sich öffentlich bekennender Jude zum Dekan der christlichen Theologischen Fakultät ernannt worden ist. Er hat selbst voller Erstaunen davon gesprochen und er ist nun der Dekan einer christlichen Fakultät. Als sehr bezeichnend mag ein Begriff erscheinen, der jetzt in allen theologischen Diskussionen in Gebrauch ist. Man spricht vom sogenannten jüdisch-christlichen. Jedem Menschen scheint dies klar zu sein. Wodurch ist das Judentum gekennzeichnet? Es hat heute einige sich unterscheidende Zweige, doch im Ganzen ist es dadurch gekennzeichnet, dass für das Judentum Jesus Christus ein Pseudo-Messias ist. Die Juden erwarten ihren Messias, jeden Messias, den die christliche Religion Antichrist nennt. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, dieses sogenannte jüdisch-christliche. Bringen Sie es einmal zusammen. Niemand kann das verstehen. Wagen Sie es aber nicht, es verstehen zu wollen und ebenso auch nicht zu kritisieren. Wissen Sie, was im Westen für eine Freiheit herrscht? Es gibt Dinge, über die man sich nicht zu äußern wagen sollte. Diese Freiheit hat der heilige Isaak der Syrer auf sehr treffende Weise beschrieben. Jene flegelhafte und zügellose Freiheit ist die Mutter aller Leidenschaften. Am Ende führt diese Freiheit in eine grausame Knechtschaft. Das ist sehr treffend. Man spricht also vom jüdisch-christlichen. Wie kann das sein? Für die Juden ist doch Christus ein Pseudo-Messias. Aber so ist es. Und man sollte nicht fragen, wie das sein kann. Es geht hier um eine Tatsache. Ich denke, auch bei uns wird dieser Begriff mit Sicherheit in Gebrauch kommen. Er ist ja überall im Umlauf und wird auch hier bald Einzug halten. Sie verstehen ja, was das bedeutet. Es handelt sich in keinem Fall um eine Bekehrung der Juden zum Christentum, sondern um eine Bekehrung der Christen zurück auf den Boden des Alten Testaments. Das Christentum wird immer mehr auf die Stufe des Alten Testaments degradiert. Der römische Papst hat schon mehrfach über sehr interessante Dinge gesprochen. So zum Beispiel Benedikt der 16. Die Juden bleiben für uns bis heute die heilige Wurzel, aus der heraus Jesus geboren worden ist. Hier, Johannes der 23. hat sie als erster die älteren Brüder genannt. Um ein guter Christ zu sein, ist es notwendig, die jüdische Geschichte und deren Tradition zu verstehen, da die Juden und die Christen die gleichen Wurzeln haben. Ich habe den Eindruck, dass man dort überhaupt nie, keinen Unterschied sieht zwischen Christus und dem Antichristen. Ich wiederhole es noch einmal. Fragen Sie einen Juden, vielleicht sitzt auch hier einer unter uns. Auf wen warten Sie? Auf den Messias. Und Christus? Nein, Christus ist nicht der Messias. Wenn ihr sagt, dass Christus der Messias ist, dann ist er für uns ein Pseudo-Messias. Wie sollte man dann jüdisch-christlich verstehen? Aber so ist es. Diese Tendenz ist sehr stark. Man kann sie in vielen Facetten erkennen und an einer Vielzahl von Fakten belegen. Diese Vielzahl von Tatsachen kann man auf einen Nenner bringen. Man kann von einer starken Judaisierung des westlichen Christentums sprechen. Das gilt für den Katholizismus wie auch für alle Formen des Protestantismus.